Selten gehört.
Ein Podcast über seltene Erkrankungen und was sonst noch dazu gehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selten gehört. Heute mit Angie.
Hallo zusammen.
Und ich bin auch wieder mit dabei, der Markus. Heute müssen wir leider auf den Luke verzichten, der fällt krankheitsbedingt aus. Aber ich denke, wir können von ihm auch ein ganz herzliches Hallo sagen.
Genau, Luke, du bist in Gedanken bei uns.
Genau, komm schnell wieder auf die Beine. Wir haben uns heute das Thema Selbsthilfegruppe ausgesucht, weil wir denken, bei einer seltenen Erkrankung ist es gut, sich Unterstützung zu holen. Nicht nur von Ärzten, sondern auch von Menschen, die sich dann wirklich damit auskennen, nämlich von den anderen Betroffenen. Aber vorher noch, wie geht's uns heute eigentlich? Wie geht's dir, Angelina?
Ja, was für eine Frage, ne? Ich sag ja immer, am liebsten gut.
Am liebsten gut, das ist gut.
Ja, finde ich auch. Das habe ich meiner Nachbarin geklaut. Ja, ich sage ja sonst immer oft, dass es mir gut geht, auch wenn es einem gar nicht gut geht. Und ich finde, am liebsten gut drückt das eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Und
doch,
Markus,
ja.
Wie geht's dir?
Da kommt jetzt ein entspanntes Passt schon. Das höchste Lob eines Franken.
Sehr gut, sehr gut.
Oder auch schlechte Leute geht's immer gut.
Oh Mann, wollen wir starten?
Jo, dann rennen wir doch mal los ins Thema. Ich denke, das Erste, was mal interessant ist, ist denn eigentlich, was ist denn so eine Selbsthilfegruppe eigentlich genau? Ist das, keine Ahnung, ist das einfach nur eine WhatsApp-Gruppe? Hocken da Leute in einem Stuhlkreis umeinander oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich meine, das ist ja so ein bisschen Definitionssache oder Auslegungssache. Letztendlich geht es ja darum, nicht mit seinen Ängsten und Gedanken allein zu sein, sondern sich auszutauschen. Und in welchem Rahmen, in welchem Format, das obliegt, glaube ich, unterschiedlichen Kanälen oder Instituten. Auf jeden Fall ist es wichtig, sich auf Augenhöhe auszutauschen und dass man jemand hat, mit dem man seine Gedanken teilen kann, ne?
Also sozusagen ein Zusammenschluss von Leuten, die das gleiche Thema haben, in unserem Fall halt eine seltene Erkrankung und spezieller eben unser MPS.
Ja, weil du sagtest das ja auch eingangs, also wenn man den Arzt fragt, dann bekommt man natürlich immer gesagt, wie man jetzt vorgehen soll, wie so der Plan ist für die nächsten Wochen oder Monate. Aber man kann sich ja gar nicht mit anderen Betroffenen austauschen, die vielleicht dasselbe Medikament genommen haben oder eine ähnliche Therapie gemacht haben oder auch ähnliche Optionen zur Wahl hatten. Oftmals muss man sich ja auch zwischen mehreren Varianten entscheiden. Und da hilft es einfach ungemein, sich auszutauschen und dass man sich nicht allein fühlt, weil gerade bei den seltenen Erkrankungen ist es ja so schwierig, diejenigen zu finden, die dann auch mit ihrem Know-how, ihrer Expertise, mit ihrer eigenen Erfahrung dazu berichten können.
Das ist ja, wie es bei seltenen Erkrankungen so oft ist. Du kriegst gesagt, ja, bei dir, wie in unserem Fall, du hast MPS, kriegst einen Haufen medizinischer Beschreibungen. Ja, was ist denn da los? Und dann, ja, wenn viel, viel Glück hat, dann sagt einem der Arzt noch, schauen Sie mal, hier ist eine Selbsthilfegruppe, vielleicht wenden Sie sich da mal hin. Da wird man dann im Normalfall das erste Mal so richtig mit der eigenen Erkrankung konfrontiert.
Ja, und ich weiß nicht, wie es dir ging oder geht. Am Anfang, also das ist jetzt meine eigene Geschichte, aber ich hatte ja ganz lange eine andere Diagnose und da hatte ich wirklich auch gerade in der Jugend- und Teenagerzeit gar nicht das Bedürfnis, irgendwie eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Ich hatte da vielleicht auch Respekt und wollte mich gar nicht so mit anderen auseinandersetzen. Das kam erst eigentlich später, als ich wusste, dass ich eine seltene Erkrankung habe und wo man halt auch nicht so viel zu recherchieren konnte, wo man irgendwie nicht so viel Informationen aus dem Internet, aus den sozialen Medien ziehen konnte. Und dann hatte man doch so viele Fragen plötzlich im Kopf. Ich weiß noch, dass ich ganz viel auf Instagram gesucht habe, um jemanden zu finden, der mit unserer seltenen Erkrankung da öffentlich umgeht und Insights teilt. Und dann habe ich ja tatsächlich auch die Maria gefunden und sie angeschrieben. Sie hatte mir auch gleich geantwortet und es half mir halt schon mal ungemein. Und so bin ich dann ja auch irgendwie zu unserer Selbsthilfegruppe der MPS-Gesellschaft gekommen. Also irgendwie, genau, war das dann sozusagen der Anschubser oder Anstupser und dann fühlt man sich doch nochmal irgendwie ganz anders aufgenommen, aufgehoben, wenn man einfach mit Menschen spricht, die genau die gleichen Thematiken, Problemchen haben wie man selber, ne?
Genau, da wenn jemand sagt, das kann ich mir vorstellen oder da kann ich mitfühlen, da weißt du dann wenigstens, ja, okay, die haben denselben Schlamassel schon durchlebt, die wissen, wie es dir gerade geht und die können dich dann wieder aufrichten, die können dir auch sagen, okay, das wird jetzt die nächsten paar Tage, wirst du dich noch mies fühlen, aber dann, ja, dann wird's familiär.
Ja, und andere können das vielleicht auch manchmal gar nicht so nachvollziehen. Also die versuchen es, aber wenn man das selbst, diese Operation vielleicht schon durchlebt hat oder dieses Medikament mit den zig Nebenwirkungen eingenommen hat, dann ist es doch ein anderer Austausch und hilft. Also mir hilft es zumindest, genau über diese Dinge dann zu sprechen und auch mit unterschiedlichen Personen, weil jeder erfährt es ja auch anders. Also obwohl es dieselbe Erkrankung ist, hat jeder irgendwie einen anderen Verlauf, struggelt mit anderen Themen, muss woanders operiert werden, an anderen Körperteilen. Und ja, da dann einfach auch mit unterschiedlichen Personen zu sprechen, hat mir ungeheim geholfen. Und da möchte ich halt auch so ein bisschen unseren Zuhörerinnen die Angst und Befürchtung nehmen, dass sie diesen ersten Schritt wagen, weil ich meine, man hat ja nichts zu verlieren. Man spricht und guckt und es muss natürlich auch menschlich passen, keine Frage. Aber in der Regel gibt es dann ja schon eine große Gemeinsamkeit und man fühlt sich irgendwie aufgehoben und kann mit seinen Fragestellungen ja jederzeit eine Gruppe kontaktieren, die sich genau so fühlt und darauf Antworten hat.
Genau. Das war zu meiner Zeit, als ich das erste Mal Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe gehabt habe, ein bisschen anders. Da stand das Internet noch in den Startlöchern. So richtig Recherche gab's da nicht. Also die Wikipedia ist dann erst irgendwann später gekommen. Aber
war das ja, so im Teenager-Kindesalter oder Erwachsenenalter, wo du das erste Mal Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe hattest? Wie war das bei dir?
Das war bei mir im Kindesalter, so mit 5 oder 6 Jahren, weil ich durch Zufall.
Aber früh auch, ne?
Ja, das war bei mir der totale Zufall, dass ich da so früh diagnostiziert worden bin. Da ist der Arzt, der Oberarzt, auf den Gang an mir vorbeigekommen, hat einen schrägen Blick auf mich geworfen und hat gemeint, ist ein Fall für die Humangenetik. Und ja, vorher haben wir alle immer gesagt, Haltungsschaden. Und das, ja, genau. Die wussten zu dem Zeitpunkt selber nicht so richtig, was sie mit mir anfangen sollen. Und irgendwann sind sie dann damit rausgerückt, ja, da gibt es so eine Selbsthilfegruppe. Und zu dem Zeitpunkt waren die Selbsthilfegruppen noch so klein, dass die deutsche und die österreichische MPS-Gesellschaft noch zusammen waren. Also das war, war zu dem Zeitpunkt noch eine Gruppe. Und da sind wir das erste Mal hin. Für mich als Kind war das, oh, da sind viele andere Kinder, die schauen aber komisch aus. Aber ja, aber ich schaue ja selber auch komisch aus. Ich glaube, wir passen ganz gut. Also für mich war für mich war das eigentlich relativ klar und war dann da schon unterwegs.
Und war es denn nicht so für dich, gerade wenn man jetzt vielleicht noch jünger ist und noch nicht so große Ausprägung hat und wenn man dann Ältere sieht, die es vielleicht auch schlimmer getroffen hat, die einen schwereren Verlauf haben, hat dich das irgendwie beängstigt, abgeschreckt oder gezeigt, dass du oder motiviert, dass du sagst, okay, ich mache jetzt irgendwie mehr meine Übungen oder nehme meine Medikamente und kämpfe. Also hat dich das irgendwie angespornt oder auch traurig gemacht? Wie sah es da in dir aus?
Also für mich selber als Kind war das gar nicht so schlimm. Ich habe es ja nicht anders gekannt. Bin da reingewachsen, so wie es wohl jedem MPSler geht. Und ja, für mich
das
war
ist ja
das.
Auch ganz wichtig für die Eltern, die uns jetzt zuhören, wo die Kinder frisch diagnostiziert werden, wo sie vielleicht dem Kind das gar nicht zeigen möchten, wie andere Betroffene auch aussehen oder da den Kontakt vielleicht auch gar nicht so herstellen möchten, dass es aber für die Kinder oder zumindest für dich gar kein Problem war. Ne?
Genau. Für meine Eltern war es schwierig, weil die konnten das ja zu dem Zeitpunkt dann noch richtig einordnen. Das habe ich als Kind noch nicht richtig geschafft. Ich habe zwar gewusst, andere Betroffene, okay, aber was das jetzt für mich bedeutet, wenn dann plötzlich mit zum Beispiel einer MPS 4a eine erwachsene Person im Rollstuhl an mir vorbeirollert, das war mir zu dem Zeitpunkt ja gar nicht klar. Aber für meine Eltern war das der totale Schock. Und ja, die waren total erschrocken. Die haben erst mal einen Tag lang eigentlich nicht mehr gewusst, was die jetzt eigentlich machen sollen. Und die Reaktion war eigentlich auch eher, nee, wir gehen nie wieder auf so ein Treffen. Weil dann halt meine Eltern gesehen haben, da sitzen dann die älteren Betroffenen im Rollstuhl. Da sitzen teilweise von anderen MPS-Typen, die liegen dann in so Schiebebuggies rum oder sind völlig hyperaktiv und aufgedreht und so. Und die
man
konnten
wird halt
das auch.
Konfrontiert mit Themen, Menschen, Behinderungen, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat und ja auch gehofft hat, dass das so nicht bei jemandem eintrifft. Und ja, wenn man dann die schweren Schicksale sieht, das macht natürlich was mit einem, ne? Ja.
Genau, das ist so dieser erste Moment, diese Verweigerung, nee, so wird das bei uns nie werden.
Sind Sie denn auch mit anderen Eltern ins Gespräch gekommen oder also wie ging es dann weiter bei euch? Hielt das länger an oder war das erstmal so der in Anführungsstrichen Schockmoment, dass man realisiert, was unsere seltene Erkrankung eigentlich auch ja, für Auswirkungen haben kann.
Ja, also bei meinen Eltern war es wirklich so dieser Schockmoment, wo die mal gesehen haben, was alles möglich ist, diesen ganzen Bereich von Ausprägungen, die MPS haben kann. Und die waren da auch noch nicht so ganz typensicher, wenn man so will. Da, für mich war ja eigentlich
Müssen
nur.
Müssen wir vielleicht auch einmal erklären oder das unsere Community das ein bisschen einschätzen kann. Es gibt ja unterschiedliche Typen und es gibt zum Beispiel auch einen Typ, wo die Kinder erstmal ganz gesund erscheinen, aufwachsen, vielleicht in den Kindergarten gehen und in der Grundschule entwickeln sie sich dann zurück und verlernen alles und da ist auch das Gehirn betroffen, das ist zum Beispiel ein Typ. Und so gibt es ganz unterschiedliche Verlaufsformen und ja, das ist sozusagen vielleicht die härteste Variante. Man sagt ja auch immer, MPS ist lebensverkürzend. Das heißt, das Durchschnittsalter liegt teilweise oder lag, jetzt gibt es ja bessere Therapiemöglichkeiten, aber glaube ich bei 15 Jahren, wenn ich das richtig erinnere. Aber das ist halt total, das ist halt das Durchschnittsalter. Das ist halt individuell komplett unterschiedlich, je nach Typ, je nach Ausprägungsform. Und das muss man sich natürlich erstmal bewusst machen, und einlesen in diese ganze Materie, weil letztendlich fehlt ja bei uns allen irgendwie ein Enzym. Aber wir kennen es ja irgendwie bei Corona. Man hat irgendwie den Virus, aber manche versterben daran und manche merken es gar nicht, dass sie den Virus überhaupt haben und haben nicht ein Symptom.
Genau. Und diese Ausprägungen zu sehen, ist halt, wenn man das erste Mal auf so eine Selbsthilfekonferenz geht, auch ist schwierig. Also wenn ich das am Beispiel von meinen Eltern habe, die waren also wirklich fertig nach dem Wochenende, aber wir sind dann zum nächsten Treffen gefahren und zum nächsten und nächsten. Und
Ah, okay, also das wollten Sie dann doch.
Genau, also am Ende vom ersten Treffen waren dann schon so die ersten zarten Bande zu den anderen Familien da. Und das ist im Laufe der Zeit ist es eine große MPS-Familie geworden. Und dann sind ja auch die Selbsthilfegruppen größer geworden, weil immer mehr Menschen mit MPS diagnostiziert worden sind. Und irgendwann haben sich dann die beiden, also hat sich die deutsch-österreichische Gruppe in eine deutsche und eine österreichische Gruppe aufgespaltet, damit, weil das sonst einfach zu viele Mitglieder in einer Gruppe geworden wären. Und so haben sich die dann doch, glaube ich, ein bisschen leichter getan, das dann zu organisieren.
Ja, das betrifft ja auch alle anderen seltenen Erkrankungen, ne? Weil wir sind einfach so wenige und es gibt ja auch bei uns eine internationale Gruppe. Das heißt, meistens gibt es ja in den Ländern gar nicht viele Betroffene und die dann auch noch im gleichen Alter sind, dass man sozusagen miteinander sich verständigen kann. Und jetzt wird es ja auch in Zukunft hoffentlich immer leichter, gerade die seltenen Erkrankungen zu diagnostizieren, ne? Wenn man jetzt sprich auch irgendwie ja einen genetischen Fehler hat oder eine Genmutation. Das war ja lange Zeit, ist man ja auch in Schubladen gesteckt worden. Da sind wir wieder bei den Zebras und bei den Pferden. Es ist einfacher, zu den Pferden zu gehören. Und wer weiß auch, die jetzt alle in dieser Schublade sind, wenn ich doch irgendwie eine ganz andere Erkrankung hat, die aber ähnliche Symptome hat. Das war ja bei mir damals so, ne? Bei mir hieß es ja immer, ich hätte Rheuma. Und oh Wunder, nach fast 30 Jahren hat man dann herausgefunden, oder über 30 Jahren, dass ja, ich eigentlich seit Geburt an MPS habe und ja, ein mutiertes Gen schuld daran ist. Und genau, das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, was gerade bei den seltenen Erkrankungen total wichtig ist, sich auszutauschen und auch länderübergreifend, ne? Also gerade wenn wir so wenige sind, macht das schon auf jeden Fall Sinn, auch in Bezug auf Therapien. Wir halten ja schon immer die Ohren und Augen auf, was so in anderen Ländern zugelassen wird, woran geforscht wird, welche Studien es gibt. Manche reisen ja auch in andere Länder, um sich dort behandeln zu lassen. Das ist ja einfach ein riesiges Thema, gerade bei uns Seltenen, ne?
Also da, wenn ich mich so dran zurückerinnere, die, ja, über die MPS-Gesellschaft habe ich das erste Mal davon gehört, dass an einer Enzymersatztherapie gearbeitet wird. Für MPS4 gab es dann irgendwann mal so dieses, also da gibt es eine Forschergruppe, die bastelt jetzt da an einem Mausmodell. Also der Versuch, bei Mäusen gezielt eine MPS4-Erkrankung hervorzurufen. Dann irgendwann, ja, die haben das jetzt geschafft und sie überlegen jetzt, wie könnte man da dieses Enzym nachbauen und so. Also diesen, ich habe das so dieses ganze Hoch und Tief mitbekommen. Von, ja, da gibt es eine Forschergruppe, die ist da schon ziemlich nah dran, da was zu machen. Oh, denen sind die Gelder gestrichen worden, aber da gibt es eine andere Forschergruppe. Und dieses ganze Auf und Ab, das, ja, das haben wir
Das ist
da.
ja auch super zermürbend, immer zu hören, dass es oft an dem Geld auch liegt und an der Forschung und dass es halt immer wirtschaftlich sein muss, ne?
Ja.
Das ist ja auch einfach frustrierend, das immer wieder zu hören.
Aber das ist ja dann nur so tagsüber da kommt man dann ja auch immer wieder mit den Leuten ins Gespräch und abends hockt man dann zusammen an der Bar und plaudert. Und ja, das, also für mich war Selbsthilfegruppe das erste Mal, dass ich normal war, dass ich nicht ständig erklären musste, was mit mir los war, sondern die Leute haben das gewusst, haben das akzeptiert und ja.
Hattest du vorher da immer das Gefühl oder öfter das Gefühl, dass du nicht normal bist? Oder die Frage ist ja auch, was ist normal? Das ist ja auch gerade ein großes gesellschaftliches Thema.
Ja,
Wie
also
bist du damit umgegangen oder war es dir wirklich so bewusst oder hast du dich eigentlich als normal gesehen? Hast dich gewundert, warum du immer so viele Fragen gestellt bekommen hast?
Irgendwann konnte ich das dann für mich schon einordnen, relativ früh, so mit 6 oder 7 Jahren, und konnte dann, hab das dann halt auch versucht zu erklären. Aber das war halt immer sagen wir mal, in freier Wildbahn, da gab es dann schon immer so die Blicke, so nach dem Motto, was ist. Und eben in so einer Selbsthilfegruppe, da ist es nicht so. Da bist du einfach du, da wirst du, also ich habe mich da das erste Mal so angenommen gefühlt, wie ich von anderen Menschen außerhalb der Familie, muss ich dazu sagen. Also da war ich das erste Mal.
Aber das ist ja schön, ne? Ja, toll. Ja, da, also genau deswegen gibt es ja auch die Selbsthilfegruppen, um dieses gemeinschaftliche Gefühl zu haben und sich aufgehoben zu fühlen, verstanden, also dass verstanden wird, und ja, einfach großartig, das so dann auch selbst mitzuerleben. So ging es mir ja auch. Also für mich war das natürlich auch irgendwie, jeder sagt, Google immer nicht, wenn man eine Krankheit erfährt, aber man macht es dann irgendwie doch und recherchiert, oder ich zumindest. Und mit Menschen dann zu sprechen, sich auszutauschen und auch Fragen zu stellen, die man nicht den Ärztinnen stellen würde, das hilft ungemein. Und ja, über alles Mögliche sich auszutauschen, ne? Und vor allen Dingen finde ich, also ich persönlich ziehe auch ganz viel daraus, sich über Ärzte auch auszutauschen, weil gerade bei den seltenen Erkrankungen gibt es ja wenig Spezialisten. Und wir wissen ja auch, dass Ärzte sich untereinander nicht immer empfehlen dürfen. Und natürlich gehe ich lieber zu einem Arzt, der MPS schon mal operiert hat, unterschiedliche Menschen kennt, den Krankheitsverlauf, und wo man nicht bei Null anfängt, dem das zu erklären, weil die Zeit ist ja einfach auch nicht da. Und dann zu wissen, okay, der hat jetzt schon irgendwie zigmal den Rücken operiert oder die Hand oder wie gesagt, ne, also oder das Herz. Und das sind ja einfach so spezielle Themen, die gerade bei den meisten seltenen Erkrankungen, wo drauf geachtet werden muss, was man gar nicht in einem 10-minütigen, halbstündigen Aufklärungsgespräch irgendwie alles erzählen muss. Und die Ärzte haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, es gibt so viele seltene Erkrankungen, sich auf jede einzelne so stark vorzubereiten. Ja, das ist auch nicht zu erwarten, ne? Deswegen glaube ich, ist gerade die Ärztewahl auch ein großes Thema, oder was, wo man sich gegenseitig Ärzte empfehlen kann, oder Therapeuten oder auch andere Pflegedienste, Korsetthersteller, Macher, Sanitätshäuser. All das ganze Thema ist ja sehr umfassend, und sich dort auszutauschen, auch gerade was den Rollstuhl angeht, ist ja auch ein riesiges Thema. Welche Räder, welcher Rücken, welches Sitzkissen und so weiter und so fort.
Gibt's Spoiler, genau. Gibt's Flammentattoos?
Oh je, oh Gott.
Unterbodenbeleuchtung.
Genau. Genau, wer hat den getuntesten und den schnellsten? Welcher Motor ist am schnellsten? Wo ist die Drosselung raus? Genau.
Ja. Naja, aber das ist ja auch das Tolle bei so einer, bei so Selbsthilfetreffen, die Sache mit den Ärzten. Weil denen läuft man da einfach auch mal so ein bisschen über den Weg und kommt dann ohne diese, ja, wie ist das so, diese Weißkittelpanik oder sowas. Und da kann man ganz anders Kontakt dazu aufbauen.
Du meinst, weil, das muss man vielleicht einmal erklären, unsere Selbsthilfegruppe, die ist ja sehr groß, oder der Verein, und der pflegt ja auch den Austausch zu den Ärztinnen und ermöglicht auch bei bestimmten Konferenzen und Treffen, dass man auch nochmal mit den Ärzten ganz anders ins Gespräch kommt, die einlädt, die referieren, und man sich dann auch nochmal irgendwie am Abend sieht oder am Morgen und ja, einfach nochmal ein anderes Verhältnis aufbauen kann, dass man nicht nur eine Nummer ist, die man ja oft auch sein kann, wenn es so Routineoperationen sind, aber bei uns ist es ja auch einfach so wichtig, ganzheitlich zu denken und nicht nur, dass der Handchirurg an die Hand denkt, sondern gerade bei der Narkose alle Varianten mitbedenkt, dass das Herz vielleicht eine Problematik sein kann, die Lunge, die Intubation, wie auch immer. Das ist ja, je nachdem, was für eine seltene Erkrankung ihr da draußen habt, es ist ja einfach sehr, sehr vielschichtig. Und ich glaube, da an gute Ärzte zu kommen, die sich gerade mit eurer Thematik auskennen, ist einfach wichtig, dass die da eine Routine drin haben. Und das kann ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen, dass ich danach immer sehr gucke und mich da diesbezüglich auch sehr austausche und auch ins Ausland gehen würde, durchaus, wenn ich weiß, ja, da ist jemand, der mir helfen kann und der da einfach das beste Wissen, die beste Expertise hat, gerade wenn es um lebensbedrohliche Operationen geht, ne?
Genau. Solche Informationen sind dann auf, die kriegt man dann auf solchen Selbsthilfetreffen dann immer wieder mal im Gespräch. Da ist jetzt halt die Sache, das erste Mal dahingehen, das braucht ja dann doch auch ein bisschen Überwindung. Vielleicht kommen einem da so Gedanken wie, ich bin ja kein Gruppentyp oder die, das, so dann hocken da alle rum und versinken in Selbstmitleid. Und das kann ich ja
Oder
jetzt
ich habe
auch
so
nicht so brauchen.
Schmerzen, ich schaffe den Weg gar nicht, ich kann das doch gar nicht leisten, da regelmäßig hinzugehen. Ne, auch so die ganz klassischen Dinge, die uns betreffen, weil wir einfach die Erkrankung haben. Aber weißt du, was mir da total geholfen hat, dass es jetzt so viel, dass so viel Remote und Hybrid möglich ist, dass es einfach, dass da diese digitale Barrierefreiheit immer größer wird und dass man virtuelle Treffen macht. Und ich weiß auch gar nicht, ob ihr das alle schon wisst, aber wir nehmen ja auch remote den Podcast auf, weil wir ja alle in anderen Städten wohnen und wir gar nicht körperlich die Möglichkeit hätten, uns so regelmäßig in Deutschland dann immer zu treffen. Deswegen würde es diesen Podcast ja auch gar nicht geben, wenn wir nicht die Digitalisierung in Anspruch nehmen und
Get digital.
ja.
Genau. Ja.
Und sag mal, wie gründet man eine Selbsthilfegruppe oder hast du das schon mal gemacht? Oder wenn jetzt jemand sagt, ich habe ja so eine seltene Erkrankung, ich weiß ja gar nicht, wie komme ich denn zu den Kontakten und welche Möglichkeiten gibt es denn da?
Also so richtig eine Selbsthilfegruppe gegründet habe ich noch nicht. Also ich habe bei mir in der Gegend mal einen Chaos-Treffen mit angeschoben. Also halt für so Technikverrückte und so.
Das sind doch
Ja.
immer die versuchen, ja, zu hacken und zu gucken, wie, ob man noch irgendwelche Lücken findet, was man noch besser machen kann, so Richtung
Klischee.
Computerclub, ne?
Klischee.
Na, okay.
Nein, wir Hacker sind ganz nette Leute. Und wir helfen anstelle, dass wir Sachen kaputt machen. Kaputt gehen die Sachen
genau.
Von alleine.
Ja, leider. Nee, das ist ja auch total wichtig, da Lücken aufzuspüren. Und ja, es bringt ja Verbesserungen.
Genau.
Aber
ja.
da hast du auf jeden Fall schon mal sozusagen eine Gruppe organisiert, um
Genau.
technische Probleme zu lösen.
Ja, so ungefähr. Also auch beim Gründen von einer Selbsthilfegruppe, so ganz grob, ist ja auch eher eine technische Sache. Man, keine Ahnung, man trifft sich zu zweit, sagt, okay, wir bieten die Möglichkeit, wenn jetzt andere Leute noch in der näheren Umgebung sind, die eventuell ähnliche Probleme haben oder so, dann, oder ähnliche Erkrankungen oder vielleicht sogar die gleichen Erkrankungen, dann, ja, um da ein bisschen in Austausch zu kommen. Vielleicht startet das Ganze auch einfach erstmal ganz entspannt mit einem Stammtisch. Man trifft sich einfach zum Austausch, was weiß ich, einmal im Monat in irgendeine Kneipe und plaudert da. Und irgendwann lernt man immer mehr und mehr Leute kennen und das wächst. Es ist ja auch nicht so, dass die MPS-Gesellschaft einfach so mit einem Fingerschnippen dann plötzlich war das ein Zusammenschluss von über 100 Leuten, sondern das hat ja auch alles ganz langsam und klein angefangen und irgendwie, ja, dann gibt man mal in Kliniken Bescheid, so nach dem Motto, wenn ihr Leute mit der und der Diagnose habt, dann könnt ihr ja mal sagen, da gibt es eine Selbsthilfegruppe oder irgendwann wird es dann organisatorisch vielleicht auch so, dass man da mal einen Verein gründet, um dann einfach auch rechtlich bestimmte Rahmenbedingungen zu haben. Dinge dürfen, ja, dann auch geschlossen auftreten zu können. ja, und mit der Zeit wächst es dann ein. Umso mehr Leute dabei sind, umso bekannter wird die Selbsthilfegruppe, umso bekannter die Selbsthilfegruppe wird, umso mehr Leute kommen dann neu dazu. Das ist dann ein bisschen so, ja, das befeuert sich ein bisschen gegenseitig. Das hat vielleicht auch so ein bisschen sowas von einem Henne-Ei-Problem. Aber da ist es einfach wichtig, mal loszulegen. Vielleicht auch gar nicht am Anfang so viel drüber nachdenken, sondern was weiß ich, 2, 3 Leute, wenn man da dann irgendwie was hört. Ich habe bei mir aus der Gegend jemanden rausgefunden über einen Zeitungsartikel, weil Hände abgebildet waren und ich mir gedacht habe, schaust du mal, ob du da einen Kontakt kriegst. Und dann, ja, so ist die
Person. Also einfach gar nicht so viel nachdenken, sondern machen und nicht abwarten, sondern sich trauen und gerne auch mal den ersten Schritt machen, weil man selber ja davon auch in Zukunft profitiert. Und ich glaube, im Studium wird es ja auch oft erwähnt, dieses Netzwerken, sich austauschen. Letztendlich ist die Welt ja, ja auch, die hängt ja zusammen. Wir sind ja nicht alle irgendwie an einem Ort alleine, sondern es gibt ja so viele Verknüpfungen. Und das finde ich so erstaunlich, wenn ich ein Problem habe und das mit meinen Freunden oder in meinem Netzwerk teile, wie viele Probleme da einfach auch schnell gelöst werden. Und gerade auch dieser gesundheitliche Bereich ist da sehr stark zu nennen, wo ich oftmals die Krise kriege und denke, oh Gott, wie soll ich das jetzt wieder lösen? Und ja, schon gibt es dann wieder diese Lösung am Horizont, wo man erst gedacht hat, ja, da bin ich irgendwie aufgeschmissen.
Wobei die Selbsthilfegruppe ja nicht nur so ist, dass es da um gesundheitliche Themen geht. Und das ist dann auch wieder das, wenn man so eine Gruppe gestartet hat und dann da auch schon, dann kriegt man zum Beispiel auch Kontakte zur Lebenshilfe, zu spezialisierten Anwälten, zu spezialisierten Hilfsmittelherstellern und so weiter.
Ja, oder bei uns ja auch, wie kann ich barrierefrei reisen, worauf ist da zu achten, das ist, wie kann ich mich ernähren, welche Hobbys kann ich machen, welche Hilfsmittel habe ich mir irgendwie überlegt, die es eigentlich gar nicht gibt, aber die mir helfen, weil ich irgendwie nicht so groß bin oder mich bücken kann, einen Knopf zu machen kann etc. Jeder hat da ja so seine eigenen Problematiken und Tüfteleien, wie er das Ganze löst, was ja auch wirklich manchmal sehr, sehr spannend ist, wenn wir darüber sprechen.
Ich sage nur 3D-Drucker.
Genau, 3D-Drucker. Der wird immer wichtiger für uns, genau.
Mir hat der schon sehr geholfen beim Hilfsmittel selber bauen.
Was hast du denn gebaut?
Krückenhalter, Armablagen für die Rollstuhlsteuerung und ein bisschen zu Kleinkram.
Ich werde dir immer korrigiert, ne? Oh, sag nicht Krücken, sag Unterarm-Gehstützen, aber ich sage das auch ständig, aber gut.
Ja. Unterarm-Gehstützen.
Aber spannend. Das heißt, du hast ein Problem und findest eine Lösung und bastelst umher. Und könntest du dann auch theoretisch diese Produkte, du hast ja jetzt wahrscheinlich die Bauanleitung, das heißt, du könntest es ja mehrfach ausdrucken. Wenn ich jetzt sage, ich möchte auch so eine Halterung haben, könntest du das schon, brauchst du nur deinen 3D-Drucker anschmeißen und schon habe ich sozusagen, kann ich meine Unterarm-Gehstützen, fallen sie nicht mehr hin. Habe eine Halterung oder.
Zum Beispiel, ja.
Da müsst ihr euch jetzt bei Markus melden, wenn ihr da auch Probleme habt. Und dann gehst du in deinen Tüftelkeller und überlegst dir was.
Ach, da ist eine Treppe dazwischen, die komme ich nicht rauf und runter.
Okay. Ja. Aber ich glaube, der Drucker steht auch eher bei dir, ne? Auf deiner Etage.
Genau, der kurze Blick nach links. Genau, ja.
Da ist er schon.
Zum Beispiel über solche abwegigen Themen kommt man dann auch in der Selbsthilfegruppe in ein Gespräch und plötzlich geht es nicht mehr drum um die Krankheit an sich, sondern es geht drum, ja, wie kann ich mir eigentlich selber helfen? Wie kriege ich meine Selbstständigkeit selber so organisiert, dass ich vielleicht gar keine Hilfen brauche und so? Und auch da gibt es dann wieder Expertinnen und Experten in einer Selbsthilfegruppe, die einem dann den einen oder anderen kleinen Tipp geben, Mensch, probier mal dieses, probier mal jenes oder hast du schon an XY gedacht? Abseits von Ärzten und gesundheitlichen Themen sind Selbsthilfegruppen, was das angeht, auch wahnsinnig wichtig, eben auch um so kleine Workarounds mitzukriegen, um die kleinen Kniffe, Tricks oder Hacks mitzubekommen, wie sagt man so schön, Lifehacks.
Ja, genau. Nee, das kann ich nur unterschreiben.
Wenn man sich da austauscht, das ist, genau. Deswegen ist es meiner Meinung nach sinnvoll, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Oder wer sich traut, wenn es noch keine gibt, dann damals selber eine zu starten. Ja.
Genau, da wollen wir natürlich auch Mut machen, weil wir selber einfach so stark von dem Austausch profitieren.
Genau.
Denken, dass das schon, ja, dass euch das sehr weiterhelfen kann und weiterbringen kann. Man muss nur sich erstmal trauen, den ersten Schritt wagen. Und sich kennenlernen natürlich. Und auch nicht aufgeben, wenn es jetzt beim ersten Mal nicht matcht. Ich meine, wir sind alles unterschiedliche Menschen. Ja, es gibt zwar nicht so viele dann von uns, aber doch dann vielleicht mehrere Personen, wo man dann, man muss ja nicht 10 haben, mit denen man sich sehr gut austauschen kann. Aber wenn man 2, 3 hat, ist das, glaube ich, für die Zukunft einfach sehr hilfreich. Und ich bin total dankbar, dass ich jetzt Menschen in meinem Umfeld habe, mit denen ich mich so ja intensiv und ja auch intim austauschen kann über diese ganzen Themen und wir offen reden können. Ne?
Genau. Und wenn ihr jetzt schon auf glühenden Kohlen hockt und sagt, ja cool, ich starte mal so eine Selbsthilfegruppe oder so, dann würde ich mal sagen, schaut doch mal, vielleicht haben andere das schon gestartet und ihr könnt damit dazustoßen. Und dann ist natürlich die große Frage, ja, wie finde ich denn eigentlich so eine Selbsthilfegruppe? Weil das ist jetzt nicht zwingend so, dass die halt ein Inserat in der Tageszeitung haben oder das erste Suchergebnis in der Suchmaschine meiner Wahl ist dann gleich die Selbsthilfegruppe. Sei es, weil die jetzt noch nicht so groß eine Internetseite haben oder vielleicht ich selber noch nicht genau weiß, nach was muss ich eigentlich suchen? Und dann ist doch die Idee, ja, wo könnte ich denn dann suchen? Und da gibt es schon Online-Plattformen.
Ah, okay, welche sind das? Ja.
Witzigerweise mittlerweile die Wikipedia ist ein ganz guter Anlaufpunkt. Da darf man sich gar nicht so abschrecken lassen, wenn dann da irgendwie, wie bei der MPS-Seite dann von N-Galaxitose, Glucosaminoglykanen, Hyaluronsäure oder sonst was, die Rede ist, sondern vielleicht ist der erste Anlauf, mal ganz nach unten zu den Links zu scrollen und vielleicht steht da schon ein Link zu einer Webseite von der Selbsthilfegruppe mit dabei. Oder vielleicht von einer Überorganisation, wo sich mehrere verschiedene Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen. Und die können einen dann weiter einen Tipp geben, wie es weitergeht. Oder andere Sachen sind sowas wie Narcos oder das Orphanet. Da gibt es dann immer wieder Möglichkeiten, sowas rauszufinden.
Meintest du eben Narcos? Narcos?
Narcos. N-A-K-O-S.
Ja, genau. Genau, ich glaube, das ist somit das wichtigste Portal, wo man, glaube ich, also die sind darauf spezialisiert, wo man Selbsthilfegruppen finden kann und guckt da auf jeden Fall gerne mal nach, ob ihr da für euch was Passendes findet.
Oder Angelina, du hast ja vorhin gesagt, du hast ganz viel auf Instagram dann geguckt.
Ich habe halt nach Hashtags gesucht, ne? Also so klassisch nach Schlagwörtern gucken. Und man muss halt ein bisschen recherchieren. Ich meine, zukünftig wird man wahrscheinlich auch die KI fragen können. Auf jeden Fall lohnt es sich, dahingehend zu suchen. Und ich finde auch gerade die sozialen Medien sind natürlich prädestiniert dafür und geben ja auch Menschen mit Einschränkungen, Behinderungen eine große Bühne, wo wir ein großes Publikum erreichen können, was ja manchmal oder in der Vergangenheit ziemlich schwierig war, einfach so viele Menschen zu so seltenen Themen zu informieren, aufzuklären. Und jetzt können wir selber hier auch diesen Podcast starten, Also warum machen wir das ja auch? Weil wir unser Wissen teilen wollen, weil wir aufklären möchten. Und die Plattform bietet uns das jetzt, dass wir bei Spotify, Apple Music und so weiter unseren Podcast listen können und dass man uns einfach hört. Also diese Zugänglichkeit ist einfach ja viel einfacher geworden. Und durch die Digitalisierung kann man natürlich auch länderübergreifend sich jetzt zusammenfinden und austauschen. Und da funktioniert die Globalisierung noch.
Von der MPS-Gruppe aus gibt es zum Beispiel jeden Samstag die europäische Erwachsenengruppe. Da treffen wir uns quer über Europa. Gut, Englischkenntnisse sind natürlich von Vorteil in dem Fall, aber es gibt ja dann auch zum Beispiel die deutschen MPS-Gruppen oder ich glaube auf Signal gibt's ja auch noch eine Gruppe. Also da steht euch ja die Möglichkeit frei, das digitale Medium zu verwenden, mit dem ihr am besten klarkommt. Vielleicht auch ein bisschen, wo findet ihr die Leute? Und da ist, denke ich, sowas wie Facebook oder, wenn es sein muss, Twitter, sind da, denke ich, ganz gute Plattformen, um da eben auch mit anderen Leuten einen Austausch hinzukriegen.
Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir so viel geworben und versucht, Mut zu machen. Wir wollen euch natürlich auch nicht überreden. Ihr müsst selbst diesen Schritt gehen, das wollen, das ist ganz wichtig. Aber sowohl für Angehörige als auch Betroffene oder auch Ärzte sind solche Gruppen, wo man sich austauscht über die Problematiken, glaube ich, für jede Gruppe wichtig. Auch manchmal gruppenübergreifend, keine Frage. Aber dafür möchten wir auf jeden Fall aus unserer Erfahrung heraus werben, dass ihr das zumindest mal ausprobiert. Und dann könnt ihr ja schauen, ob das was für euch ist, ob es euch weiterhilft. Und wir hoffen, dass jetzt der ein oder andere sich so ein bisschen das zu Herzen nimmt und es einfach mal probiert. Und uns freut natürlich dann auch von euch zu hören, wie denn der erste Besuch oder das erste Meeting, der erste Austausch gelaufen ist, wie es war.
Das ob euch Kennenlernen.
Genau. Und es entstehen da ja auch viele Freundschaften. Es kann natürlich schon oberflächlich bleiben, wenn man das möchte, aber bei den ganzen Themen, die man hat, wird es dann auch immer sehr, sehr persönlich und über die Treffen hinaus entstehen dann ja auch einfach Beziehungen.
Genau.
In diesem Sinne sind wir ja auch schon wieder am Ende unserer Zeit. Insofern möchten wir uns fürs Zuhören bedanken. Abonniert uns weiterhin gerne. Erzählt anderen von diesem Podcast, von dieser Folge, die davon profitieren könnten. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und in diesem Sinne, macht es gut.
Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.